ARD Radio Wissen. Online Talk.
In einer Netzreporter XL-Ausgabe mit Vera Linz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Traum von der Gleichheit ist ein Traum, den viele Denker und viele politische Aktive geträumt und, wie wir wissen, zum Teil auch versucht haben umzusetzen. Mit der Entstehung des Internets ist, trotz aller gescheiterten Versuche in der Geschichte, dieser Traum neu befeuert worden. Das Netz gilt als Ort der Freiheit und der Teilhabe. Man kann sagen, was man will, wann man es will. Man kann es sich mit anderen austauschen, sich vernetzen, sich organisieren. Nie, so scheint es, war es einfacher als heute, dem Einzelnen eine Stimme zu geben und umgekehrt für den Einzelnen die Stimme zu erheben und in Aktion zu treten. Die Technik macht es möglich, sich direkt an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Und tatsächlich, E-Petitionen, Bürgerdialoge via Internet oder die Adhocracy-Beteiligungsplattform, deren CAT-Kommission Internet und digitale Gesellschaft scheinen, eine eigene Sprache zu sprechen. Das klingt alles revolutionär, das klingt demokratisch und vor allem gerecht. Nie war Demokratie so einfach wie heute. Wirklich? Oder ist aus dem Traum von Gleichheit, den die Internetgründerväter geträumt haben, eine Diktatur der Aktiven, mal in Anführung gesprochen, geworden, wie wir diese Sendung auch übertitelt haben? Darüber wollen wir diskutieren. Aus Trier zugeschaltet per Telefon ist uns Markus Linden, Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Trier. Hallo nach Trier.
Hallo nach Berlin. Eine kleine Korrektur. Professor bin ich leider noch nicht.
Das kann aber vielleicht noch kommen.
Kann noch kommen, ja.
Okay. Thomas Gebel, Sie hören mich?
Ja.
Thomas Gebel, uns zugeschaltet aus Bremen. Ich höre Sie noch nicht so richtig, aber vielleicht gleich. Er ist Kommunikationsstratege. Und im Studio bei mir ist der Blogger und Kulturwissenschaftler Michael Seemann. Hallo.
Guten Tag.
Drei Schwerpunkte würde ich gern mit Ihnen allen besprechen. Erstens den Status quo natürlich. Wo stehen wir mit den derzeitigen Politikformen? Wie weit ist Bürgerbeteiligung verwirklicht? Was funktioniert, was nicht? Dann, welche Gefahren lauern in der direkten Einbeziehung des Bürgers in politische Entscheidungsprozesse? Setzen sich die am meisten durch, die am besten vernetzend und am lautesten schreien? Und dritter Punkt, wie können diese neuen technischen Mittel, die die digitale Welt, vor allem das Internet bietet, konstruktiv eingesetzt werden, um eine breite Mitsprache zu ermöglichen? Mit einer Plattform im Netz allein ist es da sicherlich nicht getan. Fangen wir an, nehmen wir mal den Status quo. Wir haben ja schon einige Instrumente, um Bürger direkt zu beteiligen. Markus Linden, macht Sie das zufrieden? Wie läuft das? Was funktioniert da aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, die derzeitige Krise der Repräsentation, so wie sie oft beschrieben wird, wird ja im Endeffekt nicht festgemacht an einem oder nicht primär festgemacht an einem zu wenig von Beteiligungsmöglichkeiten, sondern an der Dysfunktionalität von parlamentarischer Demokratie und Parteiendemokratie, so wie wir sie schon lange kannten. Und hier sind eigentlich meines Erachtens schon ziemlich große Partizipationsmöglichkeiten eingebaut. Was man jetzt versucht mit diesen neuen Reformmodellen, die auf mehr Partizipation hinauslaufen, ist im Endeffekt die direkte Partizipation der Bürger auszuweiten. Da gibt es offensichtlich Bedarf. Es gibt in der Bevölkerung den weit verbreiteten Trend, das werden Sie in Umfragen nachweisen können, wir wollen mehr direkte Partizipation. Die primäre Gefahr, die ich darin sehe, ist aber, dass die Partizipationsmöglichkeiten, so wie sie jetzt schon vorhanden sind, und die herkömmlichen Mechanismen der repräsentativen Demokratie durch diese neuen Partizipationsmöglichkeiten tendenziell unterlaufen werden.
Zu den Gefahren würde ich gleich noch kommen im Laufe der Sendung. Aber ist das eigentlich ein ganz normaler Prozess, dass diese Beteiligungsmöglichkeiten durch den Aufstieg digitaler Technologien entstanden sind? War das alternativlos oder hätte es auch ganz anders kommen können?
Nun, dieser Aufstieg digitaler Technologien, das ist für mich im Endeffekt eine Technologie, eine Kommunikationstechnologie, die aber nicht primär dafür verantwortlich ist, dass partizipatorisches Denken in der Demokratietheorie oder auch in der praktischen Demokratie eine große Bedeutung einnimmt. Also diese Ideen hatten wir schon lange, bevor wir die technischen Möglichkeiten zum Beispiel von E-Petitionen hatten. Also die ideengeschichtliche Linie, die zieht sich sehr weit zurück. Und da spielen diese Kommunikationstechnologien für mich eher vielleicht so eine hilfreiche Rolle, aber die werden vielleicht auch überbewertet in der, wie man so sagt, Community.
Thomas Gebel, war das für Sie alternativlos, dass es jetzt so massiv mit einer Beteiligung weitergeht durch den Aufstieg digitaler Technologien?
Ja und nein. Ich vergleiche die Situation manchmal so ein bisschen wie die um 1800. Da ist vor kurzem praktisch die Dampfmaschine erfunden worden. Also ein reines Instrument, ein reines Werkzeug mit einem unheimlichen Potenzial. Aber die gesellschaftlichen Verhältnisse sind noch feudal. Das heißt, wir müssen jetzt sozusagen für gesellschaftliche Verhältnisse sorgen, die es uns eigentlich ermöglichen, dieses Werkzeug auch wirklich partizipatorisch zu nutzen. Das heißt, wir haben jetzt, das ist die gute Nachricht in all dem, wir haben Technologien zur Verfügung seit Einführung des Internets, vor allen Dingen mit dem Sprung auf Web 2.0, die uns ungeahnte Vernetzungsmöglichkeiten, Mobilisierungsmöglichkeiten ermöglichen. Aber wir haben nach wie vor zum einen einfach ein formales Gerüst, in dem diese direkt demokratischen Möglichkeiten nicht direkt abgeschöpft werden. Und mein Hauptbedenken in Bezug auf eine vollständige Nutzung dieser Potenziale ist einfach das hohe Maß an sozialer Ungleichheit. Also etwas, was ich jetzt völlig unabhängig vom Internet beobachte, mindestens seit 20, 25 Jahren, ist eine aufgehende Einkommensschere. Wir können offenkundig, haben wir erkennbar immer größere Bevölkerungsgruppen zum einen ökonomisch abgehängt. Das ist durch diese Dreifachkrise, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren erlebt haben, verschärft worden. Also die allgemeine Wirtschafts- und Finanzkrise, die damit einhergehende anschließende Verschuldungskrise und dann sozusagen jetzt noch speziell in unserem Raum die Euro-Krise. Wenn wir dieselbe Debatte in Lissabon führen würden oder in Athen, dann würden wir im Moment wahrscheinlich das Ganze als eine Luxusdebatte betrachten, weil da geht es um viel mehr. Also nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Ich glaube, prononciert formuliert, wir brauchen ein erheblich größeres Maß an Gleichheit, um damit abgehängten Bevölkerungsschichten überhaupt wieder eine Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten zu ermöglichen. Und dann können wir eine breite Debatte darüber führen, wie wir viele Leute mit diesen neuen Werkzeugen tatsächlich in Aktivitäten bekommen.
Jetzt ist natürlich die große Frage, wie man diese Gleichheit herstellt, um sozusagen eine breitere Beteiligung zu ermöglichen.
Ja, das ist richtig. Wenn ich soziale Ungleichheit beseitigen will, weil ich darüber sozusagen die eigentlichen Ideale der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit praktisch digital verwirklichen will, dann kommen wir natürlich jetzt in eine Debatte, die ein bisschen über digitale Demokratie hinausreicht. Natürlich gibt es Umverteilungsmechanismen, die relativ früh greifen könnten. Da müssen wir im Prinzip eigentlich nur 1000 Kilometer nach Norden gucken, nach Skandinavien. Das fängt zum Teil ganz schlicht über höhere Vermögensteuern an und die muss dann natürlich auch sozusagen unten ankommen. Das heißt, ich muss Massenarbeitslosigkeit bekämpfen. Also wenn Sie im Moment mit einem Madrider Jugendlichen, der arbeitslos ist und 23 ist, über digitale Demokratie sprechen, dann wird er sagen, okay, ich habe gerade ein paar andere Probleme. Also sorgen Sie dafür, dass der sozusagen ein durchschnittlicher Staatsbürger im Sinne von einigermaßen sicherem Arbeitsplatz hat. Sorgen Sie dann dafür, dass der ein gewisses Mindestmaß an Bildung hat. Dann müssen wir innerhalb von Bildung natürlich für entsprechende Medienkompetenzen nutzen. Denn die technische Kompetenz allein ist es nicht. Ich bin jetzt mal ein bisschen gehässig. Diese nihilistischen Riots, die wir in Tottenham oder in anderen englischen Städten erreicht haben, die sind ja auch mit modernen Technologien herbeigeführt worden. Die haben sozusagen ausschließlich das reine Vernetzungs- und Mobilisierungsmoment genutzt. Wie reagiert da jetzt das Establishment? Zum einen mit einer Debatte um mögliche Internetzensuren, völlig am Problem vorbei. Wir müssen sozusagen so gleichzeitig, und das ist eine sehr anspruchsvolle Bewegung, die ich da auch verlange, gleichzeitig zum einen dafür sorgen, dass wir möglichst viele digitale und weitere direktdemokratische Beteiligungsmöglichkeiten durchsetzen und parallel aber gleichzeitig dafür sorgen, dass wir Ungleichheit abbauen.
Das werden wir gleich mal durchgehen. Michael Seemann hier im Studio, wie schätzen Sie die Situation im Moment ein? Wie sind Sie zufrieden mit der digitalen Bürgerbeteiligung?
Nein, also ich glaube, wir sind da gerade erst wirklich in den allerfrühesten Anfängen eines riesengroßen Umbruchs und ich glaube, der geht weit darüber hinaus, wenn man irgendwelche E-Petitionsserver aufstellt oder halt irgendwelche anderen digitalen Beteiligungsformen macht, sondern ich glaube, dass wir tatsächlich in einem radikaleren Umbruch gehen, also so ein bisschen mit Dirk Becker, wir gehen gerade in die nächste Gesellschaft und die organisiert sich anhand ihrer Medien völlig anders, sie vernetzt sich direkt, sie vernetzt sich einzeln. Es geht nicht mehr sozusagen alles über diesen Umweg der holistischen Institutionen, sondern die Leute werden handeln die Dinge wieder direkt miteinander aus, aber ohne, wie es vorher war, sozusagen in der dörflichen Gemeinschaft mit dieser räumlichen Begrenzung und dieser Unfreiheit des irgendwo geboren sein, sondern natürlich eigentlich global. Das heißt also, wir können eigentlich noch gar nicht richtig sagen, wie eine Bürgerbeteiligung aussehen kann oder was vielleicht überhaupt ein Bürger sein wird. Ich glaube, dieser Umbruch zeigt sich momentan natürlich in diesen entsprechend großen und vor allem vielen dieses Jahr extrem vielen Protestbewegungen und dem Unwillen der jetzigen Bürger sozusagen tatsächlich noch die klassischen demokratischen Institutionen machen zu lassen. Wir haben das in Deutschland ja auch bei Stuttgart 21 und in Spanien hat man das eigentlich an ganz vielen Forderungen auch einfach gesehen. Diese Forderung nach mehr Demokratie ist meistens auch mit gar keiner tatsächlichen Idee einer solchen Demokratie verbunden oder einer konkreten Umsetzbarkeit, sondern es ist einfach dieses Gefühl, dass diese demokratischen Institutionen, diese großen Kolosse und diese, sag ich mal, starre Repräsentation einfach nicht mehr ja den zunehmend komplexer werdenden Willen der Bevölkerung abbilden kann. Also wir haben im Grunde genommen entwickelt sich gerade eine riesengroße Komplexitätsdiskrepanz. Und diese Diskrepanz, die erzeugt Unzufriedenheit mit dem System und ja, dazu kommen natürlich die entsprechenden ökonomischen und sozialen Probleme hinzu, die das Ganze dann nochmal befeuern. Und ja, ich glaube, wir sind gerade am Anfang vom Ende dessen, womit wir aufgewachsen sind. Und ich finde es fast ein bisschen früh, darüber zu spekulieren, wie die, sag ich mal, Demokratie von morgen denn aussehen kann.
Es ist nie zu früh, in die Zukunft zu gucken. Andererseits aber nun versucht ja die Politik, diesem Diskrepanzgefühl entgegenzukommen, indem man schon mal Zwischenschritte geht, so nenne ich das mal, und Tools einsetzt, die eine direktere Beteiligung eventuell, so sind sie zumindest angelegt, möglich machen, als es vorher der Fall war. Wir haben zum Beispiel den Bürgerdialog mit verschiedenen Ministerien. Der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ruft auf zur Debatte über die Datenkontrolle an der Annette Schavan hat einen Bürgerdialog Zukunftstechnologien, Christina Schröder, die Bundesfamilienministerin, den Dialog Internet. Und dann lese ich im Spiegel diese Woche, teure Websites, Regierung scheitert am Bürgerdialog. Thomas Gebel, woran liegt das? Warum läuft das nicht?
Also diese Form von digitaler Demokratie wird kaum top-down laufen. Und das ist ja genau das. Ich habe den Artikel auch gelesen, habe mir gedacht, das hätte ich im Grunde genommen vorhersagen können. Gucken Sie sich nochmal den Gesamtrahmen an. Wir haben seit Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, ich sag mal seit 1980 kontinuierlich sinkende Wahlbeteiligung. Einen kleinen Ausschlenker nach oben hat die Baden-Württemberg-Wahl gegeben bei einer maximalen Konfrontation zwischen zwei Lagern an der Aussicht auf einen historischen Regierungswechsel. Aber ich glaube auch, die Wahlbeteiligung in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern werden irgendwo sich zwischen 50% und 60% einpendeln. Wir wissen seit vielen Jahren aus verschiedenen Studien, dass es, wenn ich jetzt von Politikverdrossenheit rede, es gar nicht um Verdrossenheit mit Politik an sich geht, sondern mit den klassischen institutionellen Formen. Und nun kommen ausgerechnet die Vertreter dieser klassischen institutionellen Form, die sich substanziell ja auch durchaus von den normalen Lebensmilieus vieler Menschen längst verabschiedet haben, an und stellen technisch saubere, allerdings ziemlich dröge Plattformen zur Verfügung und sagen, ihr dürft jetzt auch mit uns diskutieren. Das werden die Leute nicht wirklich ernst nehmen, denn mal ehrlich, wenn sie in einem dieser Plattformen mitdiskutieren und liefern sozusagen das Beste, was sie haben, ihr Wissen, ihre Ideen, ihre Kreativität, sie wissen doch kaum, was mit den Ideen überhaupt passiert. Spiegel Netzwerk hat gesagt, naja, die werden an Ministerialabteilungen weitergeleitet und in der Regel verschwinden sie da im digitalen Papierkorb. Wenn sich das rumspricht, dann sind diese Portale zu Recht tot. Oder ein anderes Beispiel, das auch nicht funktionieren wird. Wenn die Deutsche Bahn 1995 entscheidet, wie sie einen bestimmten Bahnhof in Stuttgart geschaltet. Und nehmen wir mal an, sie käme jetzt 2011 auf die Idee, Mensch, dann machen wir mal ein Beteiligungsportal und dann können die Leute so ein bisschen meinetwegen auch mit Geo-Tools so ein bisschen das Gelände mitgestalten. Dann wissen doch alle, die eigentliche Entscheidung ist längst getroffen und zwar noch nicht mal in einem Bundesministerium, sondern in der Konzernzentrale der Deutschen Bank. Diese Top-Down-Veranstaltungen werden so nicht funktionieren. Also wenn, dann wird die Ermächtigung, dieses Empowerment, wie man ja in Beraterkreisen immer so gerne sagt, die wird von unten erfolgen und dann ist digitale Demokratie auch lebendig.
Markus Linden, wie schätzen Sie das ein? Liegt es daran, dass es Top-Down läuft oder ist es einfach nur schlecht gemacht, unabsichtlich eventuell sogar?
Es sind Placebos zur Legitimitätsbeschaffung und da kann ich meinem Vorredner recht geben in einer Sache, nicht was das Demokratieverständnis anbelangt, das bei beiden Vorrednern jetzt zutage kam. Also diese neuen Partizipationsformen durch digitale Medien, die sind sehr oft an die Exekutive angekoppelt. Das heißt, die Exekutive gewinnt dadurch mehr Macht, wobei wir doch im Umkehrschluss beklagen, und das scheint mir auch eine Ursache zu sein für diese Verdrossenheit mit den herkömmlichen Institutionen, eine Ausschaltung der Parlamente, wie wir sie jetzt auch wieder in der EU-Debatte erleben. Also, dass wenn direkte Bürgerbeteiligung überhaupt einen Sinn haben soll, dann muss die an die Parlamente angekoppelt sein, weil das ist das zentrale Repräsentationsorgan. Was ich aber noch anmerken wollte, war jetzt hier in so einer soziologischen Sprechart von der digitalen Revolution die Rede von einer neuen Gesellschaft und von der Dampfmaschine, der man sich anzupassen hat. Dem würde ich nicht beipflichten. Wenn der Titel heute heißt ja die Diktatur der Aktiven, es geht also um Demokratie und es geht um die Abgrenzung von Demokratie und Diktatur. Und wenn wir nach der Abgrenzung von Demokratie und Diktatur fragen, dann ist das entscheidende Kriterium, dass ich die Regierung abwählen kann. Eine Grundbedingung dafür ist, dass ich weiß, wer etwas gemacht hat. Und diese neuen Beteiligungsformen scheinen mir doch eher dazu zu führen, dass man noch weniger weiß, wer für etwas verantwortlich zu machen ist und dadurch Wahlbeteiligungsraten weiter zurückgehen. Also die Abgrenzung zwischen Demokratie und Diktatur wird dadurch noch schwerer, als sie vorher schon war.
Also Sie sagen, Bürgerbeteiligung wie dieser Bürgerdialog, das sind Placebo-Tools, die Bürgerbeteiligung ist eigentlich gar nicht wirklich gewollt.
Die ist nicht gewollt, ne. Also wenn Sie, ich nehme ja mal, also das kann ich nicht über einen Kamm scheren. In den Verwaltungen sitzen natürlich auch Leute, die das mit Emphase machen und die da dahinter stehen. Aber wenn Sie sich mal sowas angucken wie ein Bürgerhaushalt, der übers Internet funktioniert, da wird man quasi belohnt dafür, dass man Sparvorschläge macht. Ein Sparvorschlag wird direkt aufgenommen. Ziel dieser Plattformen ist es, den Counter hochzujagen, damit auch möglichst viele Leute teilgenommen haben. Was den Leuten aber nicht klar ist, ist, es ist eine rein konsultative Plattform und die Verwaltung hat die Oberhand darüber, welche Vorschläge sie aufnimmt und welche sie nicht aufnimmt. Dann ist es rückgekoppelt an die kommunale Verwaltung und nicht an das kommunale Parlament. Das heißt, das kommunale Parlament gibt weiter Kompetenzen ab durch diese Form von E-Democracy. Das ist für mich eine sehr bedenkliche Entwicklung.
Das heißt, wir haben eine Intransparenz, weil wir ja nicht wissen, was die Verwaltung dann mit diesen ganzen Vorschlägen macht.
Zum Beispiel, ja.
Michael Simon?
Ja, ich würde da natürlich auch zustimmen. Das ist natürlich ist das zu einem Großteil Placebo. Natürlich ist das auch nicht der Weisheit letzter Schluss, was dort gemacht wird. Aber darum geht es gar nicht. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo es vor allem darum gehen sollte, also meiner Meinung nach, zu experimentieren. Ja, also das heißt, neue Ideen halt auszugraben, neue Ideen einfach mal in einem mehr oder weniger großen Rahmen einmal mal zu probieren. Da muss ich an dieser Stelle mal die Piraten loben, die halt mit völlig neuen technischen Systemen versuchen, Demokratie anders darzustellen, mit diesem Liquid Feedback System, also mit Liquid Democracy Stichwort. Das funktioniert schon so halbwegs gut. Das braucht natürlich seine Zeit, das braucht auch die richtigen Tools und das ist alles noch in der Entwicklung. Aber es ist vor allem das Wichtigste ist, dass es einfach mal ausprobiert wird. Also man kann jetzt natürlich sagen, das alles unterhöhlt die klassischen repräsentativen Demokratien und das stimmt natürlich auch. Sei hier erinnert an den Begriff der Postdemokratie von Colin Crouch, der genau das feststellt, aber eben auch gleichzeitig feststellt, dass eben dem, ich sag mal so lautstarken Lobbyismus, der die demokratischen Prozesse unterhöhlt, auch eben gleichzeitig lautstarke Protestbewegungen auf der anderen Seite entgegenkommen. Und dann kann man natürlich sich hinstellen und sagen, okay, wir müssen jetzt aber irgendwie das bestehende System und die bestehenden Institutionen, wie sie sind, halt jetzt gegen diese neuen Trends irgendwie verteidigen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da ist man auch verloren im Posten. Man sollte da eher eben gucken, wie können wir eben mit den neuen Möglichkeiten und der neuen Komplexität, die jetzt dadurch entsteht, wie können wir die in entsprechende Kanäle leiten, wie können wir da neue Formen irgendwie ausprobieren. Und auch wenn eben wir noch am Anfang sind und die Tools noch nicht das halten, was wir uns erhoffen, sollten wir trotzdem nicht aufhören daran, zu experimentieren. Weil ich glaube, das gehört der Zukunft. Und der Parlamentarismus, ich glaube wirklich, das ist einfach vorbei.
Ja, aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, die These, die jetzt vorgebracht wird, und das ist auch dann die These von Crouch, Democracy murders itself. Das Zitat stammt von Anfang des 19. Jahrhunderts von John Adams. Das finden Sie dann später, der Parlamentarismus ist tot, in der Weimarer Zeit von Carl Schmitt und heute finden Sie es bei Colin Crouch, aber der Parlamentarismus lebt immer noch.
Michael Seemann sagt, experimentieren soll man, das klingt ja sehr positiv, aber Sie, Herr Linn, haben in einem Kommentar für die Taz geschrieben, dass Sie eine Bedrohung der Demokratie sehen. Genauer gesagt haben Sie geschrieben, dass Sie einen faktischen Demokratieabbau befürchten und so wie es hier klingt, könnte man sich vorstellen, die Regierung nutzt es, um sich fortschrittlich zu geben, aber das Ganze ist nur ein Fake.
Das Ganze können Sie einordnen in den Bereich politische Kommunikation und dieses Wort oder dieser Begriff politische Kommunikation der wird vor allen Dingen gebraucht als Synonym für politische Werbung. Heißt aber heute politische Kommunikation. Man gibt sich Bürger nah, aber der Bürger hat im Endeffekt nichts mehr zu entscheiden. Wichtig wäre es für Bürger zu wissen, was man entscheidet oder wen man wählt und was derjenige jetzt zu verantworten hat. Wenn Sie sich die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland anschauen, dann hatten wir seit 1999 auf Bundesebene faktisch eine große Koalition durch die Mitsprachemöglichkeit der Opposition im Bundesrat. Alle zentralen Entscheidungen wurden im Rahmen einer großen Koalition verabschiedet, ob das jetzt die Praxisgebühr von 10 Euro war, ob das die Hartz-Gesetze waren oder ob das der massive Staatsinterventionismus war im Rahmen der Euro-Rettung oder bei der Finanzmarktkrise während der großen Koalition. Und trotzdem gehen zu Bundestagswahlen noch 70% hin. Das ist ein sehr hoher Wert, wenn man das bedenkt. Und deshalb glaube ich nicht, dass diese Institutionen tot sind. Ich glaube, diese Institutionen kann man wiederbeleben. Und da bin ich auch nicht reformfeindlich, sondern wir können da durchaus das Internet nutzen. Wozu? Als Öffentlichkeitsplattform. Als Plattform, wo Dinge, die sonst vielleicht in Akten verschwunden wären, öffentlich gemacht werden. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Die Sitzungen des Bundeswahlausschusses, das ist das Gremium, das zuständig ist für die Zulassung von kleinen Parteien zu Bundestagswahlen. Die wurden bei der Bundestagswahl 2009 oder im Vorfeld der Bundestagswahlen 2009 zum ersten Mal im Parlamentsfernsehen öffentlich übertragen. Das gucken natürlich nicht viele, aber Journalisten und Wissenschaftler greifen das auf und stellen fest, da läuft was schief. Da wird sehr oberflächlich geprüft. Was macht Norbert Lammert bei seiner Antrittsrede als Bundestagspräsident? Er sagt, dieses Verfahren muss reformiert werden. Das ist eine Demokratiereform, die auch praktisch etwas bringt.
Herr Gebel, sehen Sie diese Schere, die jetzt hier beschrieben wurde, zwischen einerseits immer mehr Beteiligung und andererseits einer Gefahr des Demokratieabbaus, weil es immer mehr hinter verschlossenen Türen Dinge gibt, die beschlossen werden? Sehen Sie die auch?
Ja, in jedem Falle. Hinzu kommt natürlich etwas, mit dem wir alle zu tun haben. Der Komplexitätsgrad von Gesellschaft steigt und die Undurchschaubarkeit. Ich glaube, wenn wir mal die aktuelle, ich nenne es mal dritte Krise, nehmen, dass selbst Volkswirte sich vergleichsweise schwer damit tun, das Geschehen überhaupt noch zu durchschauen und dann entsprechend sozusagen überhaupt noch Einflussmöglichkeiten zu entwickeln. Also welcher Regierung würden Sie, egal ob Merkel oder Sarkozy, zurzeit abnehmen, dass sie eine wirklich durchdachte Strategie zur Bändigung oder wie auch immer zur Regulierung der Finanzmärkte hat? Diese Finanzmärkte haben fast schon so einen Status eines Molochs, dem man gegenübersteht und nicht mehr versteht. Und das ist ja nur ein Beispiel. Das wäre ein ganz aktuelles. Das heißt, zurück zu unserem Thema, wenn ich mehr Bürgerbeteiligung und sei es in Form von digitaler Form will, dann muss ich sozusagen, wenn ich das nicht nur ins Leere laufen lassen will, wenn ich es nicht nur als Feigenblatt benutzen will, muss ich sozusagen Entscheidungsvorbereitungen treffen. Das heißt, ich muss irgendwann einen Bereich eingrenzen, in dem es etwas zu entscheiden gibt. Dann definiere ich meinetwegen eine Vorlaufphase, dann kann ich Dinge einsetzen wie E-Konsultation. Dann muss allerdings auch vergleichsweise klar sein, wer dann abschließend die Entscheidung trifft. Entweder klassisch doch noch irgendein parlamentarisches Gremium oder eben schon ausgelagert, würde dann eben ein Volksentscheid stattfinden und dann würden die Leute auch merken, dass sie erstens, dass ihre Meinung wirklich eine Bedeutung hat, dass sie zu einem Diskurs etwas beigetragen haben und dass sie anschließend dann sich sozusagen auch irgendwo in der Entscheidung wiederfinden, selbst wenn sie zur unterlegenen Seite gehören sollten. Ich will Ihnen aber auch mal ein Beispiel nennen, wie das selbst wiederum zur Verdrossenheit beitragen kann. Ich glaube, das ein Instrument, was schon an mehreren Orten relativ gut funktioniert hat, waren Bürgerhaushalte. Wenn man sich das mal real anguckt, dann heißt das keineswegs, dass die Bürger über 100% der Ausgaben entscheiden können, sondern höchstens über 10, eher noch weniger, weil viele ja schlicht über Schuldendienste oder über gesetzliche Vorgaben schon definiert sind. Nun könnte man ja sagen, lass uns das sozusagen beispielsweise mal auf Bundeslandebene versuchen. Ich sitze ja nun in einem in dem kleinsten Bundesland, das zugleich auch eines der am hochverschuldetsten ist. Im Grunde genommen sind wir, wenn wir ehrlich sind, sind wir eigentlich das Griechenland der Bundesrepublik. Nehmen wir mal, wir würden
Bremen, ja. Sagen wir es nochmal.
Das Griechenland der Bundesrepublik. Nehmen wir mal, wir würden unseren Landeshaushalt hier sozusagen zum Gegenstand von Bürgerhaushalten machen. Der hat einen Umfang, der woanders der einer großen Kommune ist. Das könnte man also machen. Technisch haben wir hinreichend Belege aus Berlin, aus Köln und sonst woher. Dann hätten wir ein ganz fieses Phänomen. Dann müsste ich mich hier vor Ort und alle meine Mitbürger auch, nehmen wir mal, wir hätten das technische Verständnis der entsprechenden Tools, müsste ich mich meinetwegen gegen ein Theater und für ein Jugendzentrum entscheiden oder gegen ein Mittagessen in bestimmten Grundschulen und für die Subventionierung von Theaterkarten. Am Ende hätte man ein formal korrekt legitimiertes Verfahren, man hätte auch Beteiligung erwirkt, aber ich wäre so oder so am Ende sehr unzufrieden, denn dahinter steht ja ein anderes Problem, nämlich die extreme hohe Verschuldung. Dasselbe wäre im Moment übrigens der Fall, wenn Sie versuchen würden, den gesamten griechischen Staatshaushalt theoretisch zum Gegenstand eines Bürgerhaushaltes zu machen. Die Leute würden, und da bin ich jetzt der Auffassung zu Recht, dagegen Sturm laufen, weil man ihnen das unter Bedingungen anbietet, nämlich der chronischen Unterfinanzierung von staatlichen Haushalten und nicht erst seit der Krise, sondern seit Jahrzehnten, dass das Ganze wiederum unecht ist. Ich möchte aber noch an einer Stelle an den Vorredner anknüpfen. Wir müssen die Ambivalenz trotzdem durchhalten. Und ich gebe ihm an einem Punkt recht, da haben die Piraten, obwohl ich nicht deren Anhänger bin, eine sehr wichtige Funktion. Die sind im Moment die digitale und technologische Avantgarde. Und ich bin auch der Auffassung, sie sollen die Rolle spielen. Das heißt, sie haben eine Art Laborfunktion. Das heißt, sie sollen durchaus, soweit es irgend möglich ist, Liquid Democracy durchprobieren, weil dann wird man irgendwann die Debatte darüber führen müssen, in welchen weiteren gesellschaftlichen Bereichen kann man denn das einführen. Allerdings werden wir dann unweigerlich zu diesen strukturellen Problemen kommen, die ich gerade geschildert habe. Zum Beispiel eben chronisch unterfinanzierte Staatshaushalte.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sage das auch mit Grund, dass ich sage, dass ich mich nicht in der Lage fühle, wirklich diese Dinge vorherzusehen, welche Beteiligungsformen jetzt in Zukunft Demokratie sein werden oder was es ausmachen werden. Und ich bin tatsächlich auch relativ skeptisch gegenüber jetzt, sagen wir mal, klassischen oder einfachen plebiszitären Formen. Ich bin mal ganz gespannt, wie das jetzt in Stuttgart passieren wird, weil da wird es ja wahrscheinlich ein Plebiszit geben zu dem Bahnhof. Und ich habe ehrlich gesagt schon die Befürchtung, dass selbst wenn dort die herauskommt, dass dieser Bahnhof gebaut werden soll, dass die Gegner sich davon nicht beeindrucken lassen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so einfach ist das nicht, von wegen, wir müssen nur ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung und dann werden die Leute schon zufrieden sein. Da gebe ich da gebe ich recht, ja.
Aber es gibt ja auch Beispiele, und kommen wir mal zu positiven Beispielen, die zumindest auf den ersten Blick positiv aussehen, wo sich die Bürger, der digitale Bürger vor allem, eben durchgesetzt hat. Also Beispiel Vorratsdatenspeicherung oder die Sperrung von Webseiten oder der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Da gab es große Proteste auch aus der Netzcommunity oder der sogenannten Netzcommunity, und das sind Dinge, die sind gescheitert. Was hat hier denn funktioniert, Herr Gebel?
Sie haben einfach, glaube ich, einen Resonanzpunkt getroffen. Also wenn man das Beispiel Vorratsdatenspeicherung nimmt, das war ja, wenn ich mich recht entsinne, 2009, da haben wir diese ganzen Debatten in der Breite ja noch gar nicht geführt, eben weil genau diese im Internet anschwellende Bewegung in dieser Form noch gar nicht stattgefunden hat. Da muss man ganz nüchtern sagen, da waren die augenblicklichen Verwaltungseliten sozusagen nicht ansatzweise darauf vorbereitet, dass das auf irgendeinen Problembereich treffen könnte. Und auf der anderen Seite, glaube ich, war etwas entstanden, was sich dann ja wenige Monate später auch praktisch als Piratenpartei erstmalig praktisch gezeigt hat. Ich glaube auch zur Europawahl, wenn ich mich recht entsinne, das erste Mal mit 2 Sitzen dann tatsächlich in Schweden und über 7%, wo sich ein Milieu zu Wort gemeldet hat, gesagt, das könnt ihr mit uns nicht machen. Das ist unser Medium, das benutzen wir nicht nur. Also wir sind keine Digital Visitors, wir sind da drin. Wir sind Digital Residents und ihr wollt jetzt sozusagen uns hier mit verdeckten oder auch ganz offenen Zensurmaßnahmen belegen. Das war praktisch auch eine Art Präzedenz Fall einer digitalen Revolte. An und für sich ist das insofern nicht neu, als eine gesellschaftliche Protestbewegung natürlich immer dann erfolgreich ist, wenn der Gegenstand einen Resonanzpunkt trifft. Und nicht digital haben wir das Ganze Anfang diesen Jahres nochmal erlebt mit dem neuen Aufschwung der Anti-AKW-Bewegung. Fukushima ist zwar ein unheimlich trauriges Beispiel dafür, aber der Ansatzpunkt war so ähnlich wie der Einführung von Internetsperren. Es hat den zentralen Resonanzpunkt getroffen und hat etwas gebracht, was ich 30 Jahre lang für unmöglich gehalten habe, nämlich einen Ausstieg aus der Atomenergie innerhalb von wenigen Tagen.
Verblüffend. Ja, dafür können Sie aber nicht die war
übrigens auch begleitet durch digitale Bewegung, wobei da der Hauptteil des Protestes natürlich schon real auf der Straße stattgefunden hat.
Markus Lindner, da wurde klassisch geschottert und demonstriert. Das war eine klassische Massenbewegung und da war natürlich die digitale oder die Netzgemeinde auch dran beteiligt, aber die spielte jetzt, denke ich mal, da keine treibende Rolle. Es ist ganz interessant an den positiven Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, dass es da immer um spezifische Themen ging, die diese digitale Community doch betreffen. Und da könnte man ja im Endeffekt auch die Umkehrfrage stellen. Es wurde hier das Gleichheitsprinzip in der Demokratie angesprochen. ob nicht diese digitale Gemeinde, da sie sehr stark organisierfähig ist, also sie schnell organisieren kann, vernetzt ist, Aktionen starten kann, nicht doch eine, ich will es mal zugespitzt sagen, undemokratische Vetomacht entfalten kann, die man sonst vielleicht kennt von Pilotenvereinigungen oder anderen organisationsfähigen Bewegungen.
Das ist die Frage, ne? Ob man nicht umgekehrt bevorteilt ist heutzutage, wenn man gut vernetzt ist, und umgekehrt im Nachteil, wenn man es nicht ist. Das meinen wir auch so ein bisschen mit der These, die Diktatur der Aktiven, die am besten vernetzt sind im Netz, die können halt die anderen dominieren. Michael Seemann, wie sehen Sie das?
Da würde ich absolut zustimmen. Ich bin Teil dieser Bewegung, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen befangen, aber ich glaube, ich bin reflektiert genug zu sehen, dass natürlich dort ein gewisser Vorteil ist, und den kann man durchaus sozusagen, wenn man jetzt ein demokratisches Verständnis hat, jeder soll sich auf eine gleiche Ebene einbringen, natürlich sagen, das ist ein Ungleichgewicht da. Das hat natürlich damit zu tun, dass da eben eine entsprechende Avantgarde ist, die sich mit diesem Tool sozusagen schon getummelt hat, als beziehungsweise wo die meisten Leute noch nicht hinterherkommen. Und dieser Vorsprung wird ja irgendwann, denke ich, verschwinden, denn es ist nun mal so, dass das die gesamte Gesellschaft ins Internet einziehen wird, früher oder später, und das sehen wir jetzt auch mittlerweile schon auf Facebook. Und auch auf Facebook gibt es dann zum Beispiel ganz andere Aktionen, und das, ich finde, das erste Mal hat man es gesehen bei dieser Wir wollen Gutenberg zurück Kampagne. Das waren jetzt wirklich überhaupt nicht die Leute, die, sag ich mal, die klassischen Netzleute, die man so kennt, eben so ein bisschen aus einem mit einem großen technischen Verständnis und einem und einem hohen Bildungsgrad, sondern das war dann tatsächlich so Bürger auf wie man es halt so wie nicht repräsentativ, aber schon ein bisschen eher repräsentativ.
Aber sie haben ihn ja nicht zurückgekriegt, ne?
Genau, sie haben ihn nicht zurückgekriegt, aber sie haben immerhin irgendwie Facebook-Seiten mit 500.000 Likes hingekriegt, und das ist schon auch auf jeden Fall eine Leistung. Und das heißt also mit anderen Worten, das ist ein temporärer Vorsprung, aber ich finde das jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm. Also die Demokratie, das muss man dazu sagen, finde ich, das sollte man fairerweise dazu sagen, eine Demokratie war immer eine Demokratie der Aktiven. Die Leute, die dann am Schluss gewählt haben, haben ein wahnsinnig unglaublich weniger Macht durch ihre Stimme als auch nur jemand, der nur irgendwo in einem Kreistag sitzt oder so. Das heißt also, Demokratie hat immer von den Aktiven gelebt, und das waren immer eine kleine Elite oder eine kleine Gruppe von Leuten. Und ich glaube, diese Gruppe wird einfach durch das Internet gerade größer, und deswegen sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein, zu sagen, dass das jetzt schlecht sei für die Demokratie, weil wenn diese Gruppe größer wird, dann kann man das auch so interpretieren, dass da die demokratische Beteiligung eben entsprechend größer wird.
Wobei man in der Demokratie davon ausgehen kann, dass diese gewählte Elite natürlich mehr auch die Interessen der stillen Bevölkerungsteile im Blick hat. Herr Linden, wie sehen Sie das?
Also für gewählte Eliten ist es das primäre Anliegen, wiedergewählt zu werden. Dieser Modus, der hat etwas für sich, da sie durch die Wahl ja tatsächlich etwas beeinflussen können. Die große Gefahr der Demokratie heute sehe ich darin, dass gewisse Parteien manche Menschen, die halt nicht mehr wählen gehen, generell als Wähler abgeschrieben haben. Sie können das sehen anhand der SPD-Politik im Rahmen der letzten Hartz-IV-Verhandlungen oder Reform von Hartz-IV. Da wurde das Elterngeld gekürzt oder gestrichen für Hartz-IV-Empfänger. Das Ganze war nicht Teil der Verhandlungen, sondern das stand im Vermittlungsausschuss, sondern das stand a priori fest. Und da scheint mir die Bedrohung darin zu liegen, dass da ganze Bevölkerungsteile a priori als Wählergruppen abgeschrieben werden, die aber Wählergruppen und Einflussgruppen sein könnten. Und da macht die Politik meines Erachtens einen sehr großen Fehler. Und das können sie auch dauerhaft nicht kompensieren durch gute Werbekampagnen im Internet oder durch die Mobilisierung von Netzaktivisten.
Und umgekehrt, die haben ja jetzt, wie Sie sagen, Herr Seemann, einen temporären Vorsprung, aber reicht der nicht aus, dass diese direkten Beteiligungsmöglichkeiten so eine Scheinlegitimation für interessierte Lobbygruppen und starke Bürgerbewegungen herstellen, zumindest solange dieser Vorsprung da ist, Herr Gebel?
Also die Gefahr droht definitiv, und ich finde den Vergleich mit dem Pilotenstreik, man könnte vielleicht auch noch die Lokführer hinzuziehen, die Gefahr ist real. Wenn diese digitale Elite, nenne ich jetzt mal so, ihren Vorsprung primär nutzt, indem sie im Grunde genommen ihr eigenes Süppchen kocht und ihre eigenen Interessen vertritt, und im Bereich der Vorratsdatenspeicherung, das war eben ihr ureigenstes Thema, das war eigentlich gesamtgesellschaftlich ein Minderheitenthema, aber innerhalb des Mediums, wo es ausgetragen wurde, hat die digitale Elite da ein ureigenes Interesse vertreten. Wenn diese Elite keine gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Das heißt, sich keine Gedanken macht über den Rest der Gesellschaft, über diejenigen Leute, die keine Informatikdiplome in der Tasche haben oder die vielleicht auf ganz anderen Ebenen mit dem ökonomischen Überleben kämpfen, die als Migranten schlechte Deutschkenntnisse haben. Englisch schadet ja in der digitalen Welt übrigens auch nicht, wenn Sie sich weltweit vernetzen wollen. Können Sie kein Englisch, sind Sie da automatisch auch aus bestimmten Diskursen übrigens drauf. Dann droht in der Tat die Gefahr, und das ist eben das, was ich einfordern würde. Und insofern sich diese Elite jetzt meinetwegen eine eigene Partei geschaffen hat, die Piratenpartei, würde ich diese Partei auch immer darauf verpflichten und zu sagen, wie wollt ihr auf das letzte Drittel der Gesellschaft zugehen? Die schlechte Nachricht ist, eine parlamentarische Demokratie kann tatsächlich auch bei 50% Wahlbeteiligung oder 60% Wahlbeteiligung weiterlaufen. Das kann sie notfalls einige Jahrzehnte lang. Es darf dann allerdings keine allzu starke ökonomische Krise mit entsprechender Polarisierung stattfinden. Dann werden sozusagen auch die abgehängten Teile sich eventuell wieder zu Wort melden, und zwar mit ganz viel Pech in einer Form von Rechtspopulismus oder weiß der Teufel was nicht, die wir uns alle hier, glaube ich, nicht wünschen. Also, um zu verhindern, dass dieses Pilotenproblem droht, würde ich sozusagen den Anspruch formulieren an diese digitale Elite: Macht euch bitte auch Gedanken, wie ihr die 55-jährige Kassiererin bei Aldi in der Perspektive erreichen wollt. Dann droht die Gefahr weniger.
Jetzt haben wir ja aber die digitale Gesellschaft zum Beispiel, die sich gerade gegründet hat vor kurzem. Die hat doch gerade das auf ihre Fahnen geschrieben: Wir wollen auch die erreichen, die nicht so viel Ahnung vom Internet haben.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sie das hinkriegen, wie Markus Beckedahl das macht. Ich meine, er ist selbst sozusagen einer der prononcierten Teile der digitalen Elite, vielleicht neben Sascha Lobo einer der Hauptvertreter, die wir sozusagen überhaupt medial wahrnehmen. Ich mache das mal andersrum. Ich verdiene mein Geld hauptamtlich bei einem gemeinnützigen Bildungsträger. Wir machen sozusagen solide berufliche Bildung und auch politische Bildung, und unsere idealen Teilnehmer, sagen wir immer, ist der Realschüler. Das ist schon nicht der mit dem Universitätsdiplom sozusagen. Und Bildungsarbeit, Kompetenz, in diesem Falle auch Medienkompetenz, das ist harte Arbeit, das ist hartes Brot, und da haben wir ja noch einen Bereich, der ist ja noch bildungsaffin. Das heißt, die kann ich auch mit klassischen Bildungsangeboten erreichen. Ich bestreite, dass Markus Beckedahl und digitale Gesellschaft im Moment sozusagen die Leute in den sozialen Randgebieten in Berlin, Neukölln, in Hamburg-Wilhelmsburg erreicht. Da sehe ich weder eine Strategie, noch sehe ich, dass sie da irgendwo angekommen sind.
Also da würde ich zustimmen, also sowohl was die Forderung von Herrn Gebel angeht, das heißt, dass sich die Netzgemeinde so ein bisschen aus ihrem Solipsismus lösen sollte und tatsächlich auch irgendwie über den Netzrand hinaus schauen könnte. Und das passiert allerdings auch, finde ich, zu einem Teil. Da werden eigene Lösungen auch konzipiert und vorgeschlagen. Netz ist beispielsweise die Forderung nach einem Grundeinkommen tatsächlich eine Art, fast eine netzpolitische Forderung, kann man eigentlich sagen. Also insofern, dass es halt von vielen netzpolitischen Akteuren vertreten wird. Darüber hinaus würde ich aber auch sagen, dass natürlich diese Elite erstmal diese Funktion hat, tatsächlich neue Beteiligungsformen auszuprobieren, beziehungsweise tatsächlich Protestbewegung und Vernetzungstools und Vernetzungsmöglichkeiten, Aktionen und so weiter und so fort vorzumachen, die dann andere Bewegungen wiederum aufnehmen können. Und ich glaube, das wird auch passieren. Es wurde das Beispiel der Hartz-IV-Empfänger genannt, die sozusagen in der klassischen Politik immer mehr übergangen werden, im Parlamentarismus, das muss man sagen, das ist ja der Parlamentarismus, der sie übergeht. Und ich glaube, ganz ehrlich, dort ist eine ganze Menge Potenzial von Leuten, die sich tatsächlich über das Netz auch noch Gehör schaffen könnten, vielleicht auch tatsächlich schon anfangen zu tun. Es gibt einige, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, es gibt einige Hartz-IV-Portale, wo tatsächlich ganz interessant sehr viele Tipps gegeben werden, wie Formulare zu bearbeiten sind, irgendwie Erlebnisberichte ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Also ich persönlich glaube, dass es durchaus möglich wäre, auch über solche Portale Leute zu mobilisieren für Aktionen, für Demonstrationen, für Proteste. Wir sehen das ja zum Beispiel in Spanien. Das war ja tatsächlich Grund oder Anlass war ja tatsächlich die hohe Jugendarbeitslosigkeit, weswegen sich dort die Proteste formiert haben. Das heißt, es funktioniert schon. Vielleicht ist der Leidensdruck in Deutschland gerade noch nicht ganz so groß, weil in Spanien hatten wir 40% Jugendarbeitslosigkeit. Da sind wir in Deutschland Gott sei Dank noch nicht ganz so krass dabei. Aber ich hoffe und ich glaube, dass dort noch eine ganze Menge möglich ist. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, dass dort die Netzbewegung ein bisschen in die Pflicht kommt, sich auch mal dort zu engagieren, vielleicht dort auch mal neuere Tools einzubauen, zum Beispiel bei solchen Hartz-IV-Portalen, den Leuten zu zeigen, wie man man sich besser vernetzen kann, wie man schneller besser kommunizieren kann, wie man schnell ad hoc irgendwelche Aktionen launchen kann. Das finde ich sehr spannend zu sehen und ich hoffe, dass das passiert. Ich kenne zum Beispiel andere Leute, die Telekomix-Gruppe zum Beispiel, die durchaus sozusagen ein gewisses soziales Engagement macht, indem sie allerdings zum Beispiel Internetverbindungen nach Ägypten bereitstellt und nach Syrien Dissidentenberichte irgendwie über Anonymisierungsserver irgendwie an die Öffentlichkeit bringt. Es gibt schon eine Menge Leute, die über ihren eigenen Bereich hinausschauen. Das wünsche ich mir noch sehr viel mehr und vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch mal hier zu schauen, was man hier machen kann. Ja.
Wenn ich da einhaken darf kurz. Was hier eingefordert wird, sind eigentlich zwei Gegensätze. Auf der einen Seite wird appelliert an die Verantwortlichkeit der Netzgemeinde, der aktiven, der digitalen Community. Also Verantwortlichkeit. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Einfordern der Verantwortlichkeit von Finanzmarktjongleuren. Das ist auch Wishful Thinking. Auf der anderen Seite wird gesagt, man soll jene Demokratie-Reformmodelle oder Modelle von E-Democracy ausbauen, die gerade diese Verantwortlichkeit, nämlich von Repräsentanten, unterlaufen. Und das ist meines Erachtens ein Widerspruch. Für Verantwortlichkeit sorgt im Endeffekt der Modus der Wahl. Und der Modus der Wahl, der betrifft die Parlamente und der betrifft die politischen Parteien, alternativlose Gremien. Ich habe nichts gegen konsultative Beteiligungsformen, aber sie müssen immer an diese klassischen Institutionen angekoppelt sein.
Und da fordern Sie ja von denen, dass da mehr Transparenz hergestellt wird, dass auch mehr Macht dem Parlament zurückgegeben wird, wenn ich es richtig verstanden habe, und dass transparenter arbeitet. Wie könnte man denn hier die klassischen Institutionen mit den neuen technischen Mitteln verbinden? Offenbar ist es ja bisher noch nicht gelungen, wie wir an diesem Bürgerdialog oder anderen Beispielen gesehen haben.
Also ich bin für eine radikale Durchführung des Öffentlichkeitsprinzips. Das heißt, in dem Moment, jetzt kommt ja hier bei meinen Mitdiskutanten ein eher partizipatorisches Demokratieverständnis raus. Das ist ja auch okay. Und das teile ich ja auch zu einem gewissen Grad. Denn in dem Moment, wo ich jemanden wähle und wo derjenige dann für mich entscheidet, ist er als Repräsentant mir übergeordnet. Damit er mir aber verantwortlich bleibt, damit ich in jedem Punkt weiß, was er oder sie tut, muss das Öffentlichkeitsprinzip durchgeführt werden. Das heißt, es ist einfach unlauter und undemokratisch, wenn ein Repräsentant im Hinterzimmer entscheiden kann, wie etwas vonstatten geht. Ein Beispiel wäre eine Online-Konsultation der Europäischen Union, da passiert das. Ein Beispiel, was wir alle ein bisschen besser kennen, ist zum Beispiel der Koalitionsausschuss. Ein formalisiertes Gremium in der Bundesrepublik Deutschland, wo sehr weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Ein weiteres wäre der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag. Ebenfalls formalisiert, steht ja sogar im Grundgesetz. Dort werden weitreichende Entscheidungen getroffen. Wir als Bürger können aber nicht nachvollziehen, was unsere Repräsentanten da gemacht haben, einfach weil das Ganze nicht öffentlich ist. Da würde ich das Internet nutzen als ein Medium, wo solche Sachen übertragen werden. Das werden sich so viele Leute nun auch nicht angucken, aber Journalisten werden sowas aufgreifen und werden darüber berichten. Und da gibt es auch noch die klassische Form der Zeitung, die übrigens durch das Internet wieder an Qualität gewonnen hat, mit Ausnahme der Zeit. Und die werden das darüber berichten und darüber wird man eine solche Verantwortlichkeit wiederherstellen können.
Warum gibt es die nicht? Warum wird es nicht gemacht? Wird es zu wenig eingefordert?
Repräsentation hat immer noch so ein bisschen was Paternalistisches. Da man wählt einen Leader, sagt man, Führer sagt man nicht. Man sagt einen Leader, es ist ja auch wieder populär, die Leader-Democracy, können wir in Gutenberg sehen. Man wählt einen Leader und der entscheidet und der muss auch mal im Hinterzimmer einen Kompromiss aushandeln können, damit es überhaupt regierbar ist. Dieses Verständnis von Repräsentation ist doch ziemlich weit verhaftet und die politischen Eliten schaffen es, dieses Verständnis aufrechtzuerhalten. Da hätte ich durchaus einen radikaldemokratischen Anspruch, wenn ich sage, nein, alles, was der Repräsentant tut und macht, sollte übertragen werden und sollte für denjenigen, der ihn oder sie gewählt hat, auch ersichtlich sein. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel, der in der öffentlichen Debatte auch nicht so thematisiert wird, die Inkompatibilität von politischen Ämtern mit wirtschaftlichen Funktionen. Ich glaube, die Kollegen hier kriegen auch diese Ticker, Politik digital, wer ist gerade Cheflobbyist von wem, von welcher Unternehmensgruppe. Die hatten vorher politische Ämter. Das sind Missstände, die müssen einfach unterbunden werden.
Radikale Offenheit, Michael Seemann, das müsste doch in Ihren Ohren klingen.
Ja, ich denke, da geht der Trend hin. Ich glaube, das ist auch nicht aufzuhalten. Beispiel Open Data, das Da gibt es einige Aktivistengruppen und tatsächlich auch offen eine ganze Menge Gesprächspartner, die dafür relativ offen sind. Und ich glaube, das ist natürlich einer der ganz, ganz wesentlichen Schritte, die jetzt passieren müssen, die jetzt tatsächlich passieren muss für die demokratischen Institutionen, um sich weiterhin zu legitimieren. Weil das Problem ist ja, wir haben eine Legitimationskrise dieser Institutionen. Und das Einzige, womit sie da sozusagen gegensteuern kann, ist immer mehr Transparenz, immer mehr Transparenz. Ich würde nur nicht sagen, dass das halt der weisheitslose Schluss. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Also ich glaube nicht, dass jetzt einfach nur sozusagen die Transparenz dort reinzubringen und dann sind plötzlich wieder alle zufrieden. Das halte ich für relativ naiv. Und ich finde das dann von Herrn Lindner auch ein bisschen, ja, so ein bisschen fantasielos, also wie diese Dinge gedacht werden. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, irgendwie, wie definieren wir Regierung, sondern tatsächlich, wollen wir Regierung? Also ich glaube, die politischen Institutionen werden sich in einem Maße noch viel, viel radikaler verändern. Also ich würde auch durchaus sagen, Postnationalstaat, solche Sachen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Netzgemeinde anschaue, ja, und da muss ich auch tatsächlich wiederum recht geben, dass es durchaus fast ein bisschen ähnliche Strukturen hat wie der Finanzkapitalismus, denn das ist ein Bewusstsein oder ein Weltbewusstsein, das halt eigentlich gar nicht mehr irgendwie an Nationalität gebunden ist. Ich habe diese Telekomix-Gruppe genannt, ja, also es gibt Solidarität, aber man fühlt sich solidarischer mit demonstrierenden Jugendlichen in Syrien als mit dem arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger. Das ist tatsächlich auch ein Problem auf eine Art, ja, aber ich sag mal so, es ist anders und es ist vielleicht auch ein bisschen elitär, was halt tatsächlich nicht so richtig reflektiert wird in der Szene. Aber ich finde, das ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Es ist halt eben anders. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen prototypisch für das, wo die gesamte Gesellschaft hingeht. Man sucht sich seine Solidarität oder seine Empathie gegenüber anderen Leuten halt nicht mehr anhand von irgendwelchen nationalstaatlichen Grenzen aus. Mhm. Sondern man sucht sie sich eben dort, wo auch kulturelle Anknüpfungspunkte sind. Und die sind mittlerweile tatsächlich bei einem jugendlichen Universitätsabschluss in Syrien größer als eben teilweise hier im nationalen Rahmen. Ne?
Widerspruch in einem Satz: Wenn Sie keine Regierung wollen, dann können Sie auch nicht die Ökonomie regieren, dann können Sie den Finanzmarktkapitalismus nicht regieren.
Thomas Gebel, kann sich Politik oder sollte sich Politik perspektivisch nach dem Vorbild eines Netzwerkes mehr richten, um auch nachhaltig zu funktionieren und um auch eine Offenheit praktizieren zu können und den Bürger vielleicht als Berater mit reinzuholen?
Ja und nein. Nein, ich fange mal hinten herum, deswegen nicht, weil sozusagen das wäre praktisch eine Anarchisierung der existierenden Struktur und daran glaube ich schlicht nicht, weil man in hochkomplexen Gesellschaften im Grunde genommen auch sowas wie Entscheidungskaskaden braucht oder schlicht auch Arbeitsteilungen, die teilweise hierarchisch organisiert sind. Am Ende hat man natürlich auch gewählte Repräsentanten, die sitzen für 4 Jahre da und die sind in der Verantwortung. Zumindest formal ist das so angedacht. Ich würde es eher als Ergänzung sehen. Es wurde anfänglich ja von Herrn Seemann mal kurz das Ende des Parlamentarismus etwas prononciert vertreten und in dem Falle stimme ich Herrn Linden zu, das sehe ich auch nicht so, sondern das sind mehr oder minder einigermaßen funktionierende Mechanismen. Immerhin liefert sie uns eine Möglichkeit, relativ geordnet eine Regierung durch eine andere abzulösen. Das Problem ist da eher sozusagen mangelnde Durchsichtigkeit, mangelnde Transparenz. Also würde ich sagen, die formal organisierten Politikprozesse einfach zu ergänzen durch netzwerkartige Strukturen. Lernen tut man sowas im günstigsten Fall übrigens auch schon auf Facebook. Es wurde ja in der Debatte einmal auch kurz die Pro-Gutenberg-Kampagne erwähnt. Es gab ja zuerst sozusagen die Lester-Kampagne, beziehungsweise zunächst gab es die Enthüllungskampagne, die ja auch schon einen Teil von Netzwerkartigkeit darstellt. Dann stieg sozusagen der politische Druck und dann gab es ja praktisch im Netz, völlig überraschend, waren wir alle irgendwie so ein bisschen, die Pro-Gutenberg-Kampagne. Da haben also Leute, die erstmal nur ganz normal in Facebook drin sind und vermutlich auch noch nicht viel länger als 2 Jahre festgestellt, aha, die anderen können über Facebook offensichtlich so eine Art Kampagne inszenieren. Das können wir auch. Ich muss dann nur diese eine Seite anlegen und da muss ich auf hinreichend Klicks warten. Und die haben sie ja auch durchaus bekommen, weil sie diesen Resonanzpunkt bei den anderen, bei den Gutenberg-Anhängern ja auch getroffen haben. Setzt aber entsprechend diese Lernleistung in Facebook voraus. Offensichtlich haben wir alle in den letzten 2 Jahren irgendwie zumindest gelernt, wie man in Facebook kurzzeitig Kampagnen organisieren kann. Das haben auch Menschen in Ägypten, in Syrien und sonst wo auf der Welt gelernt. Und jetzt möchte ich sozusagen nochmal auf einen banalen Aspekt hinweisen, der dieser Ergänzung formaler Politik durch Netzwerk entgegenstehen könnte. Ich vermute mal, dass diejenigen, die diese netzpolitischen Debatten führen, in der Regel unter 40 sind, dann kommen vereinzelte andere hinzu. Wenn Sie sich die demografische Entwicklung in unserem Land angucken, dann sieht die natürlich ganz anders aus. Das heißt, die Bevölkerungsmehrheit ist definitiv nicht unter 40 und wenn Sie nur die Wahlberechtigten angucken, dann ist das die absolute Mehrheit. Ich bin in einem Betrieb tätig, in das Durchschnittsalter Anfang 50 ist. Das heißt, ich habe relativ viele Kollegen, die sind 55 und älter. Und da werbe ich tatsächlich täglich für den banalen Gedanken, bitte geht doch zu Facebook. Da fragen Sie mich, was soll ich denn da? Ich sage ja, da könnt ihr unter anderem politische Beteiligungsformen lernen. Ihr könnt selbst welche entfachen. Haben wir keine Zeit zu, oder hast du denn gar keine Angst um deine Daten? Also das, was für uns hier auf der Vorderseite des digitalen Planeten eine völlige Selbstverständlichkeit ist. Wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir kennen Liquid Democracy und setzen uns damit auseinander. Das ist auf der Hinterseite dieses Planeten zum Teil ganz banal noch nicht mal angekommen. Nun bin ich kein großer Facebook-Fan. Also ich habe nicht den geringsten Grund, um weitere 1 Milliarde Teilnehmer zu werben. Aber Facebook ist im Moment der Kristallisationspunkt, an dem man einen Teil dieser, ich sag mal, Teilhabe ist es ja noch nicht, aber es ist sozusagen Mobilisierungsfähigkeit, Kampagnenfähigkeit erlernen kann. Also muss man zurzeit im Jahre 2011, Anfang September, offensichtlich durch die Facebook-Schule durch. In 5 Jahren wird das vielleicht eine andere sein. An solchen Banalitäten scheitert zum Teil digitale Demokratie.
Aber das ist doch eigentlich jetzt eine positive Aussicht, denn das ist ja auch eine Generationenfrage. Wenn die jüngeren Generationen bis 40 da schon richtig aktiv drin sind und die Nachwachsenden werden das dann vielleicht auch sein, das gibt doch eine Aussicht darauf, dass vielleicht doch durch diese Tools im Netz die Leute zunehmend sich mehr beteiligen und vielleicht auch mehr von der Politik einfordern.
Ja, ich würde sogar einen pädagogischen Auftrag an den Enkel in Richtung Opa erzeugen. Enkel, der mit Facebook aufgewachsen ist und mit Twitter, hat den Auftrag, Opa in Facebook einzuführen, damit Opa in Facebook lernt und zwar möglichst nicht erst in 10 Jahren, sondern günstigstenfalls schon heute oder im Jahre 2012, was er damit alles so veranstalten kann. Dann kommt wieder Musik in die Geschichte rein und dann haben wir zumindest an einem ganz kleinen Punkt einen Teil der digitalen Spaltung überwunden.
Ja, also würde ich mich natürlich absolut anschließen. Ich würde mir allerdings auch schon alleine nur wünschen, dass einige der in der Netzszene aufhören, halt immer irgendwelche Angstkampagnen halt gegenüber Facebook und solchen Beteiligungsformen oder eben Netzsachen irgendwie zu fahren. Also irgendwie, ich finde so Debatten über Datenfresser und so, die halten dann tatsächlich auch eine ganze große Bevölkerungsschicht davon ab, halt das Internet zu nutzen. Und solche Dinge, finde ich, sind sehr, sehr kontraproduktiv.
Das sehe ich ein bisschen anders. Also da muss man auch mal ehrlich sein. Es sind Datenkraken. Und ich bin total sauer darüber, dass Google sozusagen mit einem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Im Zweifelsfalle wirklich, wenn ich meine Geotagging-Voreinstellungen alle entsprechend so platziere, wirklich genau weiß, in welchem Haus, in welcher Straße in Berlin ich gerade bin. Das ist aber ein Teil der Realität. Und ich sage den Leuten immer, okay, Leute, aber die Antwort kann doch nicht sein, dass wir draußen vor der Tür bleiben, dass wir praktisch auf die Benutzung der Dampfmaschine verzichten, weil andere Leute die Dampfmaschine sozusagen in einem von mir nicht gewünschten Interesse einsetzen. Das ist aus meiner Sicht nicht die Lösung. Aber zu sagen, wir schauen mal über diese Geschichten hinweg, ist auch keine Lösung. Also wir müssen uns dieser Ambivalenz einfach stellen.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich stelle mal 2 Fazits fest. Das eine ist, wir brauchen eine Öffnung des Netzes für eine breite Masse, um auch diese, in Anführung, Diktatur der Aktiven oder dieses Engagement eben zu relativieren. Wir brauchen aber auch mehr Transparenz in der klassischen Politik und die ist, obwohl es so scheint, aber bisher anscheinend doch nicht gegeben. Frage an die Schlussrunde. Herr Linn, was ist der nächste Schritt?
Bezogen auf E-Democracy.
Ja.
E-Democracy wird völlig überschätzt. Das kann ich auch an dem Diskurs hier festmachen. Das ist ein sehr selbstreferenzieller Diskurs. Es wird überschätzt.
Den nächsten Schritt muss ich, weil wir haben nur noch 1 Minute und dann ist hier Schluss.
Der nächste Schritt besteht in der radikalen Durchführung des Öffentlichkeitsprinzips und dabei kann E-Democracy eine Hilfe sein, aber nur ein Tool und mehr nicht.
Vielen Dank. Thomas Gebel, der nächste Schritt.
Okay, 2 Sachen. Zum einen Open Government, also Open Data als Voraussetzung, überhaupt schauen zu können, was los ist und radikaler Abbau von Ungleichheit und von ökonomischer Spaltung.
Michael Siemann?
Probieren, probieren, probieren. Also alle möglichen Dinge wirklich einfach probieren. Ganz radikal.
Das war jetzt ganz allgemein, aber immerhin auch ein konstruktiver Ansatz nach vorne. Vielen Dank, das war die Netzreporter XL-Ausgabe des Online-Talks vom 3. September. Im Studio waren Michael Seemann, Markus Linden und Thomas Gebel. Mein Name ist Vera Linz. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.